Da die Lippen.
Komm, lass mal das nicht tun.
Die Melodie, die er jetzt hört.
Ohne Frage gut.
Das Solo ist natürlich noch geil.
Zu gut für Punk.
Das ist ein elektronisches Schlagzeug. Ne?
Ich denke absolut niemals an Nena.
Nein!
Doch!
Rebel Yell. Yell. Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit einer neuen Folge und wir sind wieder
vereint.
Wirklich wahr. Alex, hey, schön,
hey,
dich zu hören.
Was geht ab? Ja, ich muss mir mal merken, wir sind immer bei den ungeraden Folgennummern zusammen und es ist tatsächlich Boys of Summer Folge 43. Das ist
Wahnsinn.
Schon Wahnsinn auf jeden
Fall. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass wir bei Folge 1 angefangen
haben. Ja, also das bedenkt man da gar nicht direkt eben. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon dabei seid. Wir sind, wie gesagt, seit Folge 1 dabei und ich kann
Wahnsinn.
Auch nur jedem nochmal raten, durchaus ein bisschen zurückzublättern, denn wir haben ja den Vorteil, dass unsere Folgen nicht unbedingt so schnell alt werden, da wir uns ja sowieso mit alten Zeiten beschäftigen. Ne?
Genau, ja, wunderbar. Und vor zwei Wochen, beziehungsweise vor zwei Folgen, Alex, hast du dich mit einer deiner Lieblingsbands beschäftigt, mit Bab. Und was nimmst du als Gölscher Jung, der du gar nicht bist eigentlich?
Oh,
was nimmst du?
Geboren in, also bitte.
Wirklich?
Ja,
ja. Oh, dann wollte ich dir jetzt nicht Unrecht tun. Als Gölscher Jung, was nimmst du denn aus der Folge am meisten mit?
Vor allem die traurige Erkenntnis, wie es ist, eine Folge alleine machen zu müssen, ohne einen wunderbaren Co-Moderator.
Ja, du, aber das habe ich jetzt natürlich auch einige Male gemacht und letzte Folge wiederum durfte ich mich so ein bisschen verwirklichen, weil Saga jetzt natürlich wirklich seit den 80ern, seit den frühen 80ern.
Der echte Dortmunder Rock dann, ne?
Der echte Dortmunder, nein, ich bin ja auch rein.
Nein, Entschuldigung, ja, um Gottes Willen, ja. Ich kann das auch nur nochmal, das kann ich vielleicht der Folge nochmal hinterher schieben, also jeder, der nicht aus dem Rheinland kommt und sich Bab oder andere kölsche Musik und außerhalb des Karnevalskontexts anhören kann, Respekt. Also ich find's irre, wie das doch überall funktioniert. Man kann das zwar nicht neutral sehen, aber ich glaube schon, dass das einer der angenehmeren Dialekte ist, aber ich könnte mir halt nicht vorstellen, mir, keine Ahnung, irgendeine andere Mundartband aus Ost, Nord, Süd irgendwie anzuhören.
Echt,
oh,
nicht?
Jetzt guckst du aber ganz schockiert. Ja, Spider-Murphy-Gang zählt nicht.
Ja, genau, eben. Ne? Spider-Murphy-Gang wäre jetzt so eine Sache. Oder erste allgemeine Verunsicherung, der hat so dann halt
ja,
österreichisch,
okay, ja, ja,
Schmäh
halt,
so ein bisschen drin. Oder
ja,
Falco
ja.
Natürlich. Ne?
Ja, nee, klar.
Ja,
aber
das
ist aber, es ist teilweise nicht so extrem wie Kölsch, finde ich so. Weil also bei Bab habe ja sogar ich teilweise Probleme, Sachen beim ersten Mal zu verstehen. Ja, bei Falco auch. Naja, wir schweifen ab. Wie wär's mit einer Sprache, die wir alle verstehen, nämlich Englisch?
Was machen wir denn heute? Wir haben heute ein neues Thema und wir sprechen heute über einen Sänger, der mit Geburtsnamen William Michael Albert Broad heißt. Und in...
Wer kennt ihn nicht?
Im UK geboren ist, 1955, das heißt, er ist 66 mittlerweile. Das ist auch immer so unglaublich, wenn man über die alten Zeiten oder über die alten
Menschen.
Jahrgänge quasi so. Redet, über die 80er. Und mittlerweile sind die Stars dann doch schon alle etwas älter. Aber
ja gut, ich meine, das Album, über das wir reden, wird nächstes Jahr 40 Jahre alt. Dann denken
wir
auch wieder, wie jung
Wahnsinn.
Sollen die Leute gewesen sein?
Aber es klingt nach wie vor jung und frisch und unverbraucht.
Und ich glaube, spätestens jetzt müssen wir auflösen, wer sich hinter dem Namen William Broad verbirgt, Eckart.
Das ist nämlich Billy Idol. Und da würde ich immer fast sagen, so, ja, sein richtiger Name ist Billy Idol, aber so ist es natürlich nicht. Billy Idol ist ein Künstlername. Und Alex, woher hat er diesen Namen?
Von American Idol, das ist eine Castingshow aus Amerika.
Nein, er hat das so hergeleitet, dass irgendein Lehrer in einer Beurteilung mal geschrieben hätte, dass er doch Idol sei, also faul.
Also wie Eric Idol.
Richtig, genau. Und das hat er dann halt so ein bisschen abgewandelt in Idol, also ein Idol. Wunderbar.
Und irgendwie hat das direkt so eine Versinnbildlichung, dieses Idol mit den Namen aufzunehmen, das ist bei mir leider immer wieder, vielleicht auch in dieser Folge, zu, nicht in der Musik, aber zumindest beim Nennen des Namens zu Verwechslungen mit Iggy Pop führt, was man gar nicht laut sagen, wirklich nicht, vor allem Iggy Pop-Fans, glaube ich, nicht laut sagen darf. Aber das ist so dasselbe, das ist so dieses Pop, oder vielleicht ja. Wegen Pop-Idol, das ist ja das Original von American Idol übrigens. Vielleicht liegt es auch daran. Aber
das sind natürlich dann wirklich schon Verknüpfungen, die ich gar nicht bringen könnte. Aber
nein, gut. Ich habe es wirklich bei der Recherche für die Folge hier nochmal gelernt, wie oft mir das passiert ist, obwohl ich, also
in vergangenen Zeiten.
Genau, obwohl ich eigentlich schon optisch die beiden eigentlich völlig problemlos auseinanderhalten kann, auch musikalisch, dass mir immer wieder die beiden Namen durcheinander rutschen. Insofern, sorry, wenn das gleich geschieht.
Genau, aber Billy Idol ist natürlich, da werden wir jetzt auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, er ist natürlich aufgewachsen mit der britischen Punk-Bewegung und da war es natürlich gang und gäbe, dass man sich irgendeinen schmissigen Namen zulegt. Also Johnny Rotten, Sid Vicious, Billy Idol, ne? Passt doch.
Die Frage ist, viele Leute haben ja auch bei Billy Idol direkt so gewisse Markenzeichen im Kopf. Wir denken an die blondierten, spikeförmig gegelten Haare, ganz unprofessionell. Wir denken an die Lederjacke, wir denken an gewisse Moves. Würdest du sagen, dass Billy Idol nicht nur ein Künstlername, sondern vielleicht auch ein Stück weit Kunstfigur ist? Oder würdest du sagen, damit greift man zu weit?
Auf jeden Fall, also er ist natürlich auf jeden Fall mehr als nur ein Punkmusiker. Das auf jeden Fall, weil da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, weil wir ja heute auch nur eigentlich, ja, wir legen den Fokus auf ein spezielles Album. Das ist natürlich weit mehr als irgendein Punk-Album und er ist schon in gewisser Weise eine Kunstfigur, natürlich durch Sachen, die er, wie soll man sagen, in seinem Auftreten eigentlich immer reproduziert hat. Also egal, ob er dann irgendwie im Fernsehen auftrat, da war er aber niemand anders als Billy Idol. Also insofern, ich weiß jetzt nicht, wie er privat ist, aber ich nehme an, dass er da halt auch irgendwie so ist. Aber trotzdem ist es doch irgendwie eine Kunstfigur. Also wie du sagst, mit so einem wasserstoffblondierten Haaren, dann seinen Moves natürlich, ne, dass er irgendwie in seinen Videos dann immer so diese Lippe auf der einen Seite hochzog. Auch eine Sache, die ich übrigens als junger Steppke immer gerne probiert habe. Ich meine, das haben alle gemacht.
Während du selber irgendwie jetzt deine Musik immer als Gitarre gespielt hast oder einfach so? Nee, einfach so. Wenn man so an der Bushaltestelle steht.
Ja, das ist so wie, ob man die Zunge irgendwie so rollen kann und ob man dann die Lippe so hochziehen kann. Alex, kannst du das?
Die Lippe hochziehen?
Ja, so einseitig, ne?
Nachher bleibt das hängen. Komm, lass mal das nicht tun.
12 Uhr ist bald, ne?
Richtig. Wir sprechen über das zweite Billy Idol-Album. Ja. Ist das korrekt?
Genau, und zwar über das Album Rebel Yell.
Jawohl. Rebel Yell ist bekanntermaßen, würde ich behaupten, auch der bekannteste Song von Billy Idol. Also Last.fm so? Verrät mir zumindest, dass es auch der meistgehörte ist, jawohl.
Okay, du bist natürlich, du guckst jetzt bei Spotify natürlich.
Bei Last.fm.
Last.fm? Also
Spotify ist viel zu jung dafür.
Ich dachte MySpace oder sowas.
Richtig. Nee, da ist er leider nicht mehr. Nein, schon. Ich würde auch, also das war auch immer der Song, der mir im Begriff war. Ich glaube auch bestimmt der meistgecoverte. Das würde ich auch gerne später in der Folge nochmal einbringen, denn ich kann schon mal spoilern. Ich habe Rebel Yell schon live gesehen, aber nicht von Billy Idol. Der übrigens gerade auf Deutschland-Tour ist, falls ihr noch einen Termin erhaschen wollt.
Was auf dem Album nicht drauf ist, ist der Song White Wedding. Der stammt nämlich von dem Debütalbum von Billy Idol von 1982. Und der ist ja heute noch einer der größten Hits von ihm, der auf keiner gut zusammengestellten 80er-Jahre-Kompilation fehlen darf. Und White Wedding ist natürlich irgendwie, das lebt natürlich schon so ein bisschen vom Kontrast. Da haben wir auf der einen Seite diesen angepunkten Rocker, Billy Idol, der keine Manieren hat, der irgendwelche komischen Moves macht oder wie auch immer. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich diese weiße Trauung. Hochzeit in Weiß, das ist natürlich so der komplette Gegenentwurf zu Billy Idol. Und wenn man sich den Text bzw. die Deutung auch des Textes so ein bisschen näher anguckt, Billy Idol sagte halt auch schon 1984 ziemlich deutlich, ja, da geht es eigentlich um Kokainkonsum. Mhm. Aber vorab noch eine kleine Sache. Für mich war es eigentlich immer völlig klar, dass Billy Idol eigentlich ja Amerikaner ist. Aber er ist gebürtiger Brite. Als er so 5 Jahre alt war, da gingen seine Eltern in die USA und versuchten da irgendwie den amerikanischen Traum zu finden, wie er es später dann in einem Interview erzählte, mit einem leichten Augenzwinkern. Nach 5 Jahren sind sie dann zurückgegangen und waren dann halt wieder in England. Und Billy Idol wurde dann ja auch, wuchs dann halt in dieser britischen Punk-Szene auf, spielte da in Bands und vielleicht hat ihm das auch, ist ihm das dann leichter gefallen, einfach einen Schritt zu gehen in die USA wieder zurück, 1981, als er dann halt von London erst nach Kalifornien, dann nach New York kam und dort halt seine Platten aufnahm.
Ja, und ich finde, das passt schon, ne? Du sprachst von den, wenn man es jetzt Punk-Wurzel nennen oder war er immer Punker im Herzen, man weiß es nicht, aber er war halt vorher schon in der englischen Punk-Rock-Band Generation X unterwegs und, mit seinem Wissen, mit seiner Punk-Erfahrung, durchaus auch was Attitüde und Stil angeht, das dann mit in die amerikanischen Hitschmiede-Gefilde zu tragen, ja, sag ich mal, ja, ne? die eben auch wissen, wie man sowas einsetzt, aber eben daraus im Endeffekt auch was A, massenkompatibles, aber auch irgendwie Originelles zu machen oder so.
Auf jeden Fall.
Ja. Das passt schon ganz gut zusammen, auf jeden Fall. British Invasion ist das Stichwort.
Okay, was ist in den USA passiert? Er ist auf den ehemaligen KISS-Manager Bill Ankoin gestoßen und der hatte dann einfach die Idee, okay, wir machen jetzt was Eigenes aus Billy Idol. Punk ist jetzt auch schon wieder vorbei und wir werden einfach eine Band um ihn scharen und da traf er dann halt auch auf seinen langjährigen Gitarristen Steve Stevens und der ist natürlich auch sehr wichtig gewesen, A, für das Image und B, auch für den Sound, weil Steve Stevens ist schon sehr, sehr origineller Gitarrist.
Und wer schon länger im Boys Summer Podcast dabei ist, weiß, dass natürlich spätestens aus unserer 9. Folge, wo wir unter anderem über Axel F. Miami Vice und eben die Leute dahinter, Harold Faltermeyer und auch Steve Stevens, geschaut haben. Folge 9.
Genau so. Und wir sollten eigentlich auch mal reinhören. Und zwar in einen Song.
In einen Song oder in den Song?
In den Song. Welchen Song? Rebel Yell.
Ab jetzt in der Spotify-Playlist. Für alle, die nicht wissen, wie es geht, nochmal ganz kurz. Ihr könnt einfach schauen bei uns in den Shownotes. Haben wir einmal den Link zur Playlist zum Podcast oder ihr gebt einfach in die Spotify-Suche Boys of Summer die Playlist zum Podcast ein und da könnt ihr jederzeit hin und her springen zwischen dieser Folge und den von uns anmoderierten Songs. Es geht los.
Ja, das war Billy Idol mit Rebel Yell. Und Alex, wir haben uns das Video angeguckt und da sehen wir Billy Idol mit seiner Band live spielen, beziehungsweise ne, Playback dann. Und Alex, was ist dir am Anfang aufgefallen?
Ja, das ging mir auf dem Album jetzt öfter mal so, dass durchaus diese Anfänge, bevor der Steve da richtig die Tonabnehmer aufdreht und die Synthesizer noch so ein bisschen mehr im Vordergrund stehen, dieses Plucker, 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 dass das schon eigentlich schon so ein bisschen Neue Deutsche Welle-Vibes eher hat von der...
Denkst du da an Nena eventuell?
Niemals denke ich. Ich denke absolut niemals an Nena, glaube ich mir.
Okay. Ja, ich fand es hier wieder ziemlich beeindruckend natürlich, wo du von den Moves sprachst, einmal wie Billy Idol da in jeder Zeile dann irgendwie die Lippe da hochzieht und
ja, es ist halt, also wenn wir haben uns das Musikvideo angeguckt, es ist halt so ein offenbar bei einem Live-Konzert gedrehtes, zur Musik synchronisiertes Video. Genau. Und es ist halt fast echt so wie so ein One-Take und ihr haut aber wirklich alles an Kamerainteraktionen raus, was irgendwie geht. Und Ich finde ihn ja noch nicht mal den krassesten. Ich finde dann wirklich Steve Stevens, was er da teilweise, also auch wie sich das gehört, auch in Strophen überhaupt keine Gitarre zu hören, ist immer weiter durch und so. Und ja, es ist so herrlich drüber, das kannst du dir gar nicht nachbauen.
Hm. Aber der Song, der ist ja eigentlich so ein Uptempo-Rock-Song mit ja, straight angeschlagenen Gitarren und so weiter. Also das ist ja eigentlich schon noch sehr, sehr, ja, ist das noch sehr punkig? Eigentlich auch nicht so, eher punkrockig, ne?
Ja, Punk, aber auch, ich finde, seine Stimme geht auch viel mehr, ich meine, da steckt ja auch ohne Ende drin, mehr in Hard oder auch so Glamrock-Richtung teilweise. Ich finde das schon, also er fängt ja so fast, also auch sehr 80er-typisch, so ein bisschen so düster, fast schon Gothic-mäßig tief an zu brummen. Und ich finde, wenn sich das dann in diesem Pre-Chorus irgendwie so steigert oder so, wie er dann dieses Kratzige in seine Stimme legt, und zwar für 80er-Verhältnisse, finde ich sehr effektfrei. Also das könnte total in Hall ertränkt sein oder gedoppelt, gedreifacht sein, aber ich finde, das ist ziemlich pur und dadurch auch einfach ziemlich gut. Das ist dann schon zu röhrig für Punk, also zu gut für Punk eigentlich auch schon fast.
Okay, ja, aber mit seiner Stimme, also was ich in irgendwelchen Interviews gesehen habe, Letterman oder was auch immer, das ist, glaube ich, wirklich seine Stimme,
das
wie du sagst. Ne? Also der hat einfach auch dieses Raue in seiner Stimme und da müssen wirklich nicht viele Effekte rein, damit es so klingt.
Ja, Rebel Yell, aber was ist eigentlich der Rebel Yell?
Rebel Yell, das ist ein Whisky.
Mhm.
Ja, und die Geschichte geht so, dass er wohl auf einer Party bei den Rolling Stones war und die Leute haben Rebel Yell getrunken. Und er fand den Namen so cool, dass er den irgendwie verwenden wollte. Und er fragte wohl die Rolling Stones selbst, so, ja, sag mal, habt ihr eigentlich was dagegen, wenn ich den Namen irgendwie für mein nächstes Album verwende? Und die so, was willst du von uns?
Daraus irgendwie direkt eine große Rockhymne der 80er mache. Herrlich.
Ja.
Ja, ich habe tatsächlich auch vorhin nochmal gegoogelt nach Rebel Yell und dann Reviews dahinter geschrieben und bin ungelogen auf Whisky-Tasting-Seiten gelandet dabei. Also es wurde zumindest nicht komplett damit verdrängt. Heute ist es ja doch gerne mal so, dass irgendwie eher Spirituosen nach Songs oder eher nach ganzen Bands benannt werden. Aber hier, das muss man fairerweise sagen, wenn euch irgendwann mal in eurer Stammkneipe Rebel Yell begegnet, dann denkt daran, der war zuerst
da. Ach so, ja, genau.
Ja, das
genau.
Sowieso, genau.
Und immer schön die Lippe hochziehen, wenn
richtig.
Man einen
wenn man genießt.
Schluck nimmt, genau.
Egal, was muss man noch kennen vom Album?
Oh, eigentlich alles natürlich. Nein, aber am wichtigsten sind, glaube ich, zwei weitere Singles. Und zwar, die eine Single ist Eyes Without a Face. Und da sehen wir dann schon, dass Billy Idol nicht nur rockig sein kann, sondern das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spezieller Song. Und wenn man dann halt irgendwie diesen Punk-Background nimmt, das ist doch wirklich was ganz anderes. Alex, sollen wir mal reinhören?
Ja, auf jeden Fall. Ich versuche gerade schon den Songtitel so ein bisschen auseinanderzunehmen. Ich fänd schon Face Without Eyes schon besonders, aber Eyes Without a Face.
Eyes Without a Face.
Hören wir uns mal an.
Ja, genau. Wir gucken erstmal rein und dann sprechen wir noch über den Songtitel.
Also wie immer, ab in die Playlist oder einfach direkt auf YouTube. Billy Idol, Eyes Without a Face. Eyes Without a Face von Billy Idol und wir haben wieder mal das gesamte 80er Jahre Musikvideogame durchgespielt, würde ich sagen.
Es war doch großartig, oder?
Auf jeden Fall.
Ich finde einfach dieses Video so als Gesamtkunstwerk, das ist so unglaublich gut, weil es sehr viele Sachen, sehr viele unterschiedliche Sachen zitiert. Also nimm einfach nur mal diese Treppe, die da runtergeht mit so einem schrägen Handlauf. Das ist ja wirklich expressionistische Malerei pur. Das ist Kubismus.
Ja.
Nimm einfach dieses Spiegelkabinett. Dann steht er plötzlich in einem Sechseck aus Flammen und rings um ihn sind da irgendwelche Wächter mit Kapuzen, irgendwelche Spieße in der Hand, so als Geheimgesellschaft und das ist irgendwie so eine Gesamtszenerie, die man irgendwie so gar nicht durchdringen kann, aber einfach dadurch unheimlich gut ist.
Ja, und ich finde, es fängt halt auch an mit ihm da im Profil irgendwie, und ich finde, er ist da auch auch so ein 80er-Ding halt so gnadenlos glatt geschminkt irgendwie, also man, ich finde, man hat jetzt nicht Mühe, aber es ist nicht so auf dem allerersten Blick eindeutig derselbe Typ aus dem Rebel Yell Video, den wir eben gesehen haben, und ich glaube damit, ja, es spielt damit, ich weiß nicht, wie sehr es sich aufs Korn nehmen soll, aber
ich glaube, er hat das schon sehr, sehr ernst genommen. Da gehe ich von aus. Irgendwie. Aber, also seine halt, Kunstfigur vielleicht dann einfach sehr ernst genommen.
Aber dass er plötzlich halt so ein bisschen so schnulzensängermäßig dasteht. Es ist ja durchaus auch so, Steve Stevens taucht ja an der Gitarre in der ersten Hälfte des Songs eigentlich gar nicht auf. Und du hast halt schon eher diesen, es ist schon so ein bisschen cheesy, sage ich mal. Aber es ist auch andererseits, wahrscheinlich haben wir mit Rebel Yell und Eyes Without a Face, zumindest mit der ersten Hälfte, so ein bisschen beide Enden der Fahnenstange des Albums schon sogar abgedeckt. Denn wir haben, Rebel Yell ist eigentlich so, ein Rocksong mit ganz gutem Synthesizer-Anteil. Wie gesagt, durchaus so ein bisschen die spätere Kiss-Richtung auch. Und hier, das ist halt auch gerade auch mit diesem sehr prägnanten und sehr, sehr coolen Bass auch, es kommt schon ganz klar dieses New Wave-Element auch einfach am Anfang raus. Und in dem, schwimmt es sich so langsam, es fließt so den Fluss runter irgendwie so, ne? Irgendwie ist es so eine ganz angenehme Geschwindigkeit eigentlich. Und dann am Ende kommen natürlich die großen Gitarreneinwürfe und das Effektgequietsche und sonst was drüber. Aber eigentlich ist es so.
Aber wir sind natürlich auch als Boys of Summer, der 80er-Podcast, wir sind natürlich ein Podcast, der auch sehr auf Synthesizer Wert legt. Und du hast die Synthesizer gehört und das ist doch Wahnsinn eigentlich. Einfach diese, nach unten dann so gedrehten Synthesizer.
Auf jeden Fall.
Und der Drumcomputer, der hier auch wirklich massiv eingesetzt wird mit diesen Handclappings, die dann auch im Video sehr schön umgesetzt werden mit diesen drei
Kein Spoiler.
Drei Frauen, die sich dann irgendwie auf den Hintern klopfen. Also das taucht übrigens auch häufiger in seinen Videos auf. Ne? Tänzerischen, beziehungsweise es ist ja quasi, also der letzte Ausläufer einer tänzerischen Einlage. Ich finde, musikalisch ist das natürlich das absolute Kontrastprogramm, bis dann Steve Stevens halt wirklich so ein bisschen, ne, so ein Metal-Riff eigentlich raushaut.
Das ist das Ding, es ist eigentlich so drüber, es ist ohne Frage gut, aber es ist so drüber, es ist eigentlich so. Wahrscheinlich ist es so, ist es so ein bisschen das Gitarrenmäßige, was ich in den 80ern nie mochte. Nein, die Sache ist, es geht. Nein, die Sache ist, es ist halt hier eingesetzt und irgendwie gut verbunden. Irgendwie in so einem leicht ähnlichen Soundkosmos haben sich dann ein paar Jahre später, finde ich, auch irgendwie Bands wie Bon Jovi bewegt. Aber da ist es umgedreht. Da hast du halt eigentlich die ganze Zeit die Gitarrenbasis und es ist alles voll, ne, und die großen Gs und die quietschenden Töne in den Riffs und sonst was. Und du hast eigentlich nur die Synthesizer so ein bisschen als Zusatzakzentuierungs-Bling-Bling-Bling-Spiel oder so. Und ich muss sagen, und ich glaube, viele von uns kennen doch zu Living on a Prayer und You Give Love a Bad Name diese ambivalente Kult, aber irgendwie schon alles bisschen drüber. Also, das ist auch geil, weil es alt ist, aber man weiß schon irgendwie, dass das schon alles irgendwie alles eine Nummer zu drüber war vielleicht. Und das ist hier halt umgekehrt. Also, gerade jetzt in dem Song finde ich halt eigentlich. Ne? Die Gitarre gibt diese extra Elemente oben drauf, wenn es gegen Ende immer wieder verspielter wird. Aber das Fundament ist eigentlich sehr, sehr New Wave-ig. Und ich finde, das ist so ein bisschen was. Ich kann es gerade nicht so in Worte fassen. Bestimmt auch, weil ich nicht dabei gewesen bin. Aber wenn ich an unsere Folge zum Thema Synthwave mit dem lieben Sven, das ist Folge Nummer 31, wenn ihr da reinhören wollt, denke, und wir ein bisschen analysiert haben, was diese neuen Künstler, die sich an den 80ern an der Synthesizer-Musik orientieren, was die machen, was für eine Art von Essenz die aus der Musik ziehen wollen, mit der Absicht, irgendwie auch Nostalgie an eine Zeit zu erwecken, die man vielleicht gar nicht selber mitgelebt hat. Das konnte ich hier gerade in der ersten Hälfte unglaublich gut nachvollziehen. Dieses im Cabrio am Strand lang fahren, irgendwas oder so ein bisschen.
Okay.
So düster das Video auch gewesen sein mag. Ja. Ist jetzt nicht sonderlich ausformuliert, aber das mal so meine spontane Assoziationskette.
Genau, also ich kenne das Video noch von früher und für mich ist das irgendwie so die Quintessenz des Jahres 1984, wo es dann halt als Single rausgekommen ist. Im Grunde genommen hast du halt Neonbeleuchtung, du hast verrückte Frisuren auf jeden Fall, auch verrückt geschminkte Leute oder Frauen. Du hast dann auch diese, die Szenerie, die hat ja nichts Natürliches. Es sind irgendwelche Gebäude, die aber so over the top komisch gebaut sind. Also es hat ja auch nichts Funktionales im Grunde genommen. Das sind ja irgendwelche Fantasieszenerien und irgendwelche Hallen. Und wahrscheinlich gab es da jetzt auch noch irgendwie noch so Kunstnebel oder so. Ich weiß jetzt nicht.
Es ist mehr so ein Gefühl oder ein Fiebertraum als ein konkretes Storytelling. Ne?
Ja, genau. Und das sehen wir dann auch im nächsten Video, die nächste Single auch aus dem Album Rebel Yell, und zwar ist das Flash for Fantasy. Auch hier machen wir das so, wir gucken uns einmal das Video an und ihr findet den Song natürlich bei uns in der Spotify Playlist. Bis gleich.
Ja, Flash for Fantasy, die dritte Single von Billy Idol aus dem Album Rebel Yell. Eckart, seine Fantasie angeregt.
There's a change in pace of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Und später, face to face and back to back, you see and feel my sex attack. Das ist für mich einfach ne Neonbeleuchtung, Neonreklame, dann halt wirklich diese expressionistisch verzerrten Kulissen, dann Tanzeinlagen. Heute würde man das, glaube ich, Streetdance oder sowas nennen. Damals, keine Ahnung, frag mich nicht. Damals war das wirklich Avantgarde und für einen Jungen aus dem schönen Rheinland war das natürlich sowas von abgedreht einfach.
Aber das hast du damals und alles zu der Zeit im Musikfernsehen gesehen, ja.
Ja, genau. Das lief dann halt bei Formel 1 mit Peter Illmann, muss das noch gewesen sein.
Mit allen aufreizenden Szenen, ja.
Alle aufreizenden Szenen, Das am wenigsten aufreizende ist dabei natürlich noch, wie Billy Idol die Lippe so hochzieht. Eine Sache habe ich aber damals, glaube ich, eher übersehen. Heute muss ich sie dann doch schon eher belustigt zur Kenntnis nehmen. Warum leckt sich Billy Idol eigentlich seine lederbewehrte Faust ab? Wenn ihr die Antwort wisst und sie uns schreiben möchtet.
Gewinnspielzeit.
Genau.
Dann könnt ihr Lederhandschuh gewinnen. Nee, ich finde es, ich meine, das ganze Lederthema, da kannst du natürlich noch viel auch interpretieren. Ich finde es halt, also ich, keine Ahnung, meine Faszination bleibt halt irgendwie bei Steve Stevens, beim Gitarristen, der hier wirklich auch in Lederkluft mit schwarzen Haaren und leicht geschminkt und sonst was steht und dann spielt der halt dieses Zeug irgendwie so. Oder es fängt ja auch wieder super rockig, rifforientiert an. Und ich finde, das kommt jetzt hier erstmal. Also ich finde es auf anderen Songs auf dem Album noch, bei den Singles gar nicht so krass, aber hier kommt das in den Strophen durchaus raus. Er macht das halt auch insofern extrem gut, dass er sich auch in Momenten, wo er nicht im Vordergrund steht, sehr wie so ein Synthesizer verhalten kann, weil er halt durchaus dann auch gern diese höhenlastigen Pluck, 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 Pluck Synthesizer-Töne macht und wirklich halt ne diese Arpeggios absolut. Oder so.
Also er kann so funktionieren. Er verbindet natürlich auch wirklich so das Beste aus mehreren Welten. Also er ist nicht nur so ein straighter Metal-Gitarrist, der halt wirklich nur so machen kann, und er ist auch nicht ein Pop-Gitarrist, sondern er traut sich dann ja halt auch wirklich mal so den Dampfhammer rauszuhauen, wie in diesem Riff natürlich, und er ist unheimlich vielseitig.
Ja, auf jeden Fall. Das verbunden mit dem, er hat dann die Freiheiten und gleichzeitig ist ja die, finde ich, die rhythmische Arbeit auch sehr, sehr oft ja, schon herausstechend irgendwie, nicht? Produziert ist das Ganze von Keith Forthy, der unter anderem zum Beispiel bei Udo Lindenberg im Panikorchester Schlagzeug gespielt hat, aber, und das glaube ich ist hier das Entscheidendere, später unter anderem auch Schlagzeug für Giorgio Moroder.
Nein.
Aber ja, und Donna Summer auch. Ich glaube, diese...
Eins kam zum anderen auf jeden Fall.
Genau, und wir haben ja auch immer wieder diese wirklich nahtlosen Verbindungen von elektronischen und akustischem Schlagzeug. Ich meine, bei der Menge am Hall kann man das nicht immer so ganz ausmachen, aber
da steckt... Genau, also immer dann, wo die Handclappings reinkommen, dann weiß man natürlich, das ist ein elektronisches Schlagzeug, ne? Das ist...
Aber ich finde, da steckt schon viel hinter und ich finde, man merkt es hier durchaus auch in so Phasen, so nach so einem Refrain, dass sich das auch immer wieder die instrumental die Zeit lässt. Ne? Also dass es nicht immer, dass auch nicht immer der Gesang aufs Auge gedrückt werden muss, auch wenn natürlich ja. Der Sänger im Vordergrund steht, aber auch diese Gleichberechtigung zwischen den beiden einfach auch super viel ausmacht. Ich meine, von der ganzen Attitüde muss ich das jetzt leider wieder mental mit Modern Talking Videos teilweise vergleichen. Und ich meine, da sehen wir ja auch Dieter Bohlen.
Machen wir hier bitte nichts kaputt.
Nein, eben nicht. Ich meine, aber da sehen wir ja auch öfter Dieter Bohlen an der Gitarre und ich finde, Modern Talking ist ja nirgendwo so schwach wie in den instrumentalen Teilen oder so, weil nirgendwo offenbart sich so sehr wie gleich generisch sonst was das irgendwie ist. Und das ist hier steckt, ich höre gelegentlich die Gemeinsamkeiten, weil es gibt Gitarrenmomente bei Modern Talking, aber das hier ist das absolute Positivbeispiel, wie es richtig funktionieren kann, wie man sich gegenseitig Raum lassen kann und trotzdem dann auch in gewissen Momenten, egal ob als Sänger oder als Gitarrist, auch mal die Rockstar-Momente rauslassen darf.
Genau, und eine Sache, du hast ja schon den Produzenten angesprochen und es gibt halt Neuauflagen von dem Album Rebel Yell, wo dann halt irgendwelche Session-Takes und Demo-Aufnahmen noch zu hören sind. Und da hört man sehr deutlich eigentlich so das Stadium, wie hat Billy Idol mit seiner Band im Proberaum geklungen und wie klingt das dann auf dem fertigen Album? Und da muss man dann einfach sagen, ja, der Produzent, der hat das schon... Der hat einfach so eine Idee gehabt, beziehungsweise der hat das so geformt, dass es dann wirklich was ganz Besonderes wurde. Weil im Proberaum war das eigentlich, waren das teilweise...
War das schlecht oder war das generisch?
Es waren eher so straighte Rocksongs. Ja. Und da hört man natürlich sehr deutlich diese Entwicklung einfach von einer Band, die im Proberaum irgendwie einen Song runterschrammelt. Und die Kunst ist natürlich dann beim Produzenten da zu sehen, jawohl, was mache ich da eigentlich drauf? Und dann letzten Endes so ein hochglanzproduziertes
aber luftig auch, ja.
Ja, so ein fertiges Produkt
das rauszumachen, finde ich so schön.
Das ist die hohe Kunst. Und das ist natürlich eine Sache, die so ein Produzent erkennen muss eigentlich erstmal. Und wir als Hörer, wir kriegen ja immer das fertige Produkt und gehen jetzt quasi den anderen Weg, also den Weg zurück nochmal zu der Proberaumaufnahme. Und da hört man dann eigentlich erstmal, wie einfach die Idee war und wie gesagt, was man dann daraus macht, das ist die hohe Kunst und das hat dieser Produzent wirklich picobello hinbekommen.
War ja für Billy Idol durchaus auch Thema, der sich da auch mit der Plattenfirma Chrysalis Records nicht immer so einig war und irgendwann einfach dachte, wir haben jetzt hier die fertigen Masterbänder, mit dem, was die aus meinem Material da machen wollen und hat die einfach gestohlen und die weiteren Hintergründe, was für Verfolgungsjagden mit explodierenden Autos und Yachten dann dahinter stecken, kennen wir jetzt nicht, aber
was ist passiert da?
Ich weiß es nicht, steht hier, es heißt nur, er kehrte schließlich siegreich ins Studio zurück. Dann hat eben der Produzent aber gesagt, dass er leider die falschen Tonbänder geklaut hat. Und insofern können wir froh um diese Verwechslung sein, denn nur deshalb haben wir Rebel Yell heute in der Form vorliegen, wie wir es alle und lieben gelernt haben.
Genau, und was natürlich zu Rebel Yell auch noch gehört, ist die vierte Single, Catch My Fall. Und ich würde sagen, wir hören da auch noch mal rein und schon mal, was sich da Billy Idol, Steve Stevens und der Produzent haben einfallen lassen. Catch My Fall. Ja, Catch My Fall. Und wir haben uns das Video angeguckt auf YouTube. Und Alex, dir ist einmal aufgefallen, dass Billy Idol im Bett liegt. Und das Wichtigste ist natürlich, dass er irgendwelche Lederhandschuhe trägt. Auch wenn er sonst vielleicht überhaupt nichts anhat.
In behandschuhter Pose, würde ich sagen.
In behandschuhter Pose, genau. Bitte. Und er hat natürlich ein paar Halsketten um, aber gut.
Ich weiß ja nicht, wie du schläfst, aber ja.
Ja, du nur.
Trotzdem haben wir aber Beweisfotos von dem, was passiert, wenn er letzten Endes das Bett verlässt im Video. Und zwar schminkt er sich gemeinsam mit seiner Band und mit seinem Steve. Und sein Gesicht ist dabei rot-schwarz angemalt. Während die KISS-Assoziationen dabei so ein bisschen vor sich hinsprudeln, ist mir aufgefallen, dass er auffällig schwarz und rot im Gesicht geschminkt ist. Und das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit zur Star Wars-Figur Darth Maul, die erstmals 1999 in Die dunkle Bedrohung auftauchte.
Boys of Summer deckt auf.
Ja, Team Wallraff live bei Burger King. Boys of Summer.
Junge.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, es ist weder der erste noch der letzte Mensch, der sich rot und schwarz geschminkt hat, aber in Verbindung mit diesem doch recht starren Blick und den Pupillen, die dich durchdringen mit ihrer satanistischen Botschaft, ja, mindestens
kurios. Aber die Kreuze sind natürlich wenigstens richtig rum, ne? Also das wollen wir auch noch mal feststellen. Dass,
ist ja immer noch Amerika, ja klar.
Der Song.
Ja.
Was sagst du zum Song? Ja, wir hören Saxophon das erste Mal.
Richtig.
Ansonsten ist es ja eigentlich so ein netter, unauffälliger Rocksong im Grunde genommen. Aber auch hier Drumcomputer. Und zwar durchgehend. Das heißt also, Drumcomputer passen auch gut in den Rock.
Definitiv. Ja, ich meine, das ist ja auch wieder die also Art und Weise, so wie die Gitarren produziert sind, und es ist ja doch öfter mal was flacher, ne? Können die auch neben einem Drumcomputer, finden die ja auch ihre Frequenz. Du hast, wenn du nicht die ganze Zeit irgendwie auch scheppernde Becken oder sonst was hast irgendwie, muss dich das ja auch nicht so aneinander vorbeidrücken. Also ich finde, das ist schon. Wenn wir jetzt die ganze Disco-Influence später auf KISS und so weiter auch noch durchnehmen oder so, durchaus alles Thema. Das musste dann bei Bon Jovi schon fetter sein, das muss man schon sagen, klar. Okay. Aber alles in allem, ja, ich würde sagen, ich finde den Song zwischen den dreien, die wir davor gehört haben, jetzt, ja, wahrscheinlich am ehesten eher Richtung Rebel Yell einzuordnen, aber ja. Ich finde eigentlich die davor teilen das nochmal schöner.
Ist schon besonderer auf
Klar.
jeden Fall.
Ne? Aber es gibt immer wieder Momente auf dem ganzen Album, finde ich, wo man wieder aufhorcht und irgendwie ist es doch wieder was ganz anderes sein könnte. Also wie gesagt, gerade diese New Wave-Sache, dieser durchaus nicht unkreative und überhaupt nicht programmierte Bass zum Beispiel, finde ich auch, ne, der sehr lebendig ist, fällt noch positiv auf. Also ich würde sagen, das sind 38 gut investierte Minuten, die man ruhig mal in das ganze Album Rebel Yell stecken kann. Aber
auf jeden Fall. Aber Alex, sag mir, hast du einen Favoriten von den Songs, die wir gehört haben und die auf dem Album drauf sind?
Ich bin ein
Single-Hörer natürlich.
Ich bin ein Single-Hörer, I'm a simple man, wollte ich sagen, genau. Also ich finde, das Ganze macht am Stück wirklich Spaß und ich finde, bei 80er mit Gitarren gibt es da bei mir nicht so viele Alben, wo ich das sagen würde. Insofern, ich höre es mir gerne mal am Stück an, aber ja, ich glaube, dass Rebel Yell die absolute Hymne ist. Ich glaube, okay. Oder? Ich finde, das kann man
also nicht vorstellen. Ja, für mich sind es halt wirklich Flash for Fantasy und Eyes Without a Face noch mehr eigentlich sogar. Das sind für mich so die herausstechenden Songs, eindeutig. Weil sie einfach so, ja, es sind einfach nicht nur straighte Rock-Songs.
Das stimmt,
wie
ja,
sie
ja.
dann halt auch, was weiß ich, Blue Highway oder so, da gibt es ja noch andere Songs auf dem Album. Sondern sie sind einfach so besonders, das gibt es auch von keiner anderen Band so.
Das ist eine Ansage. Nee, also klar.
Insofern, ja.
Nein, ich meine, hier sind wir jetzt einfach dabei, ich kann natürlich deine Nostalgie in dem Moment nicht nachfühlen. Ich kriege,
das stimmt,
ich habe ja schon bei Ice Without a Face total diese Pseudonostalgie, was wie gesagt der liebe Sven in unserer Synthwave-Folge beschrieben hat, dass man sich melancholisch an Zeiten zurückdenkt, die man selber gar nicht erlebt hat. Und ich finde, dass das, was in mir auslöst, da ist es schon vielen anderen Sachen auch voraus. Aber klar, den Song, den ich halt irgendwie seit Kindheit und länger kenne, ist halt einfach Rebel Yell. Und wir wären natürlich nicht im Boys of Summer Podcast mit Eckart und Alex und ein paar Jährchen Altersunterschied, wenn ich dir das Thema jetzt nicht direkt wieder madig machen müsste mit einer schlimmen Coverversion. Nein, ich glaube, so schlimm ist es nicht.
Was kommt jetzt?
Habe ich dir mal erzählt, von wem ich denn Rebel Yell live gesehen habe?
Ich glaube nicht. Also Michael Sambello, nein.
Den habe ich leider auch nicht live gesehen. Nein. 2008.
Modern Talking vielleicht.
Habe ich auch nicht live gesehen, das weißt du.
Gigi D'Agostino.
Thomas hat es nicht gespielt. Habe ich auch nicht. Hör mal, das sind auch alles, das sind viele offene Wunden, wenn ich alles nicht live gesehen habe. Nein.
Bitte
Rebel Yell habe ich live gesehen von Him.
Nein.
Doch.
Him. Der finnischen Gothic-Schmuse-Sänger
Join Me in Death, ganz genau.
Okay.
Und ich kann nicht umhin, dass wir uns das nochmal anhören müssen. Ihr findet
das lasse ich mir aber gefallen, auf jeden Fall.
Ihr findet das Lied leider nicht auf Spotify, weil es nur Live-Versionen gibt. Aber ich möchte euch ans Herz legen, wenn ihr den Song mögt und vielleicht nochmal anders erleben wollt oder einfach nochmal ein bisschen in die Komposition eintauchen wollt, dann hört auch ihr noch mal rein. Rebel Yell von Him auf YouTube. Also, die Soundqualität auf YouTube ist nicht die beste. Umso gespannter bin ich, was du meinst, Eckart.
Was soll ich sagen? Also, mir fehlt so ein bisschen diese Kratzigkeit in der Stimme. Ne, in den entscheidenden Momenten, und das Gitarrensolo ist natürlich in der Studioversion mit Steve Stevens unübertroffen. Einfach dieses Übertriebene mit diesem Effekt dann auch noch drin, mit diesem Warp-Effekt oder was das auch immer ist. Diese Laserkanone oder so, die da abgefeuert wird im übertragenen Sinne. Das ist
wahrscheinlich zu wuchtig schon, ja.
Ja, das kannst natürlich nicht live reproduzieren ohne weiteres. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass es bei Billy Idol live so nicht reproduziert wird. Aber ansonsten ist es natürlich gerade in der ersten Version, die wir uns angeguckt haben von 99, noch schneller als das Original. Und kann man schon machen. Wann hast du die das erstmal gesehen?
Ich habe die 2008 gesehen.
2008, okay.
Als Vorband von Linkin Park. Und ich weiß, dass es bei...
Es hat dich geflasht, auf jeden Fall.
Ja, ich weiß, dass es bei einigen Konzertbesuchern, glaube ich, besser ankam als die Hauptband am Ende. Was heißt geflasht? Ich sag mal so, also ich finde es, ich finde tatsächlich ihn in den Strophen etwas stärker als Billy Idol tatsächlich, weil es dieses tiefe, gothichafte Gesangmäßige hat.
Okay.
Und verstehe absolut, was du mit den Höheren meinst. Ich finde, im Pre-Chorus sind sie beide gut und im Refrain ist Billy Idol halt meilenweit besser als er, wenn es halt hochgeht, auf jeden Fall. Aber
wenn er alles, gut drauf ist vielleicht, ja.
Genau, aber ich sag mal so, Billy Idol hat viele, was wir jetzt in der Folge analysiert haben, viele Elemente in seiner Musik, die einfach gnadenlos drüber und drum so cool sind. Und ich finde, dass Him das in ihrer Musik auch immer hatten. Und ich finde, das unterstreicht eigentlich einfach eines, dass es auch an sich ein zeitloser, guter Song, eine gute Komposition ist und einfach ein geiler Stadionrocker, weißt du? Das ist halt, der halt jetzt aktuell auf Deutschlandtour von Billy Idol funktioniert. Und ich glaube, wahrscheinlich hörst du eh nur fast nur die Menge singen und nichts vom Solo. Und genauso kann aber der Band wie Him ankommen und stellt damit irgendwie auch alles zufrieden und jeder kennt das. Und ich finde, das unterstreicht nochmal, wir brauchen nicht nur Billy Idol und Steve Stevens als Phänomen oder den Produzenten als Soundarchitekten, sondern es sind am Ende auch gute Kompositionen, die könnte man nicht fies sein sagen, nicht mal Him kaputt kriegen. Nein, aber ne, weißt du, die auch, ich finde auch dadurch ja nochmal in eine andere Generation auch nochmal vererbt werden und einfach für sich hin. Es ist am Ende, für mich ist es eine Hymne. Das ist
okay, so. Okay. Ja, genau, ne? Es ist, wie du sagst, weil letzten Endes würde, glaube ich, so ein Song oder so ein Phänomen auch für jüngere Zuschauer oder Zuhörer gar nicht so funktionieren, wenn nicht die Songs wirklich gut wären. Wenn das wirklich nur irgendwie so ein Sound wäre, ja, den könnte man reproduzieren, ne? Wie Synthwave eigentlich, aber es sind einfach zeitlose Songs und
Deshalb wird Sherry Sherry Lady bis heute in jeder Kneipe. Ach so, nee, falsche, sorry. Ja.
Money, money. Mhm. Das war natürlich noch nicht alles, was Billy Idol produziert hat. Aber wir wollten ja den Fokus heute nur auf Rebel Yell legen. Wie ging es weiter mit Billy Idol? Er hat 1986 ein weiteres Album vorgelegt, Whiplash Smile. Und ich finde, dass dort eigentlich die Songs, also von der Produktion her, sehr viel gewöhnlicher sind. Er hatte auch noch große Hits, To Be a Lover und Sweet 16 und wie sie alle heißen. Aber die Herangehensweise war, glaube ich, einfach eine andere. Also Steve Stevens hat das mal gesagt im Interview. Sie haben halt die ganzen Sachen selbst eingespielt zu zweit. Also eigentlich nur Billy Idol, er selbst und vielleicht der Produzent.
Sind aber dann vielleicht eher diese vorherigen Bandversionen, wie man sich das gedacht hat, ohne dass irgendjemand.
Ja, genau. Also ich finde dadurch. Es ist einfach, also die Songs wirken dadurch einfach nicht so drüber. Also waren trotzdem große Hits, aber ich finde einfach Rebel Yell, das Album und die Singles vor allen Dingen, das ist echt was Besonderes.
Gott sei Dank sind die Mastertapes nie abhanden gekommen, jawohl.
So ist es, ja. Und man muss auch sagen, Gott sei Dank ist Billy Idol uns nicht abhanden gekommen, weil er hat es doch teilweise etwas übertrieben mit Drogen, mit allem Möglichen. Und das sind ja Dinge, die Billy Idol auch in seinen Songs verarbeitet hat. Also wir erinnern uns, White Wedding, da ging es um Kokainkonsum. Und bei Rebel Yell geht es eigentlich gar nicht um den Whisky, sondern um Quaaludes. Das ist ein Arzneimittel, das als Hypnotikum und als Rauschmittel, also in dem Fall dann wahrscheinlich auch von ihm eingesetzt wurde. Und bei Dancing With Myself, da geht es darum, irgendwas zu rauchen. Also je nachdem was. Also Billy Idol hat es auf jeden Fall ziemlich übertrieben. Am Ende, ab 1986, war er dann heroinabhängig, hat aber dann glücklicherweise irgendwann den Absprung geschafft, Ende der 80er Jahre. Und
das Happy End mit Comeback, mit großer Best-of, die neue Aufmerksamkeit erregt hat. Und wie gesagt, aktuell mit großer Stadiontour auch durch Deutschland. Und wenn von euch irgendjemand da war, da ist Billy Idol sonst schon mal live gesehen oder die behandschuhte Hand geschüttelt hat, dann wollen wir das auf jeden Fall wissen. Dann schreibt uns wie immer auf Facebook, auf Instagram, Boys of Summer Podcast. Und natürlich könnt ihr auch bei Patreon mit uns in Kontakt treten, ebenfalls unter patreon.com/boysofsummerpodcast. Und damit wir euch nicht abhanden kommen und noch weitere Hit-Folgen produzieren können, freuen wir uns auch, wenn ihr uns da ein bisschen was in den Klingelbeutel werft.
Klingelingeling. So ist es. Nee, und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Podcast, ist zurück mit einer neuen Folge. Und wir freuen uns schon darauf. Egal wie die Folge aussehen wird, wer sie ansprechen wird, es wird großartig werden, Alex, oder?
Hauptsache. Ma, ma, ma.